Ich begrüße euch zu meinem Vortrag über MMH. Und als allererstes möchte ich euch gern den vorstellen. Das ist ein Amphioctopus marginatus. Der ist ziemlich klein, wegen dem heißt er marginatus. Und das Besondere an dem ist, dass das einzige bekannte wirbellose Tier ist, das Werkzeuge benutzt. Und zwar hier, also Werkzeuge im weiteren Sinn. Er benutzt die halbe Kokosnuss und die Muschel da vorne als Behausung. Also das, was man so von Einsiedlerkrebsen kennt, das macht er so ähnlich. Der sammelt die sich und trägt die dann mit sich rum. Also wenn man den jetzt aufscheucht, dann schnappt er sich seine Kokosnuss und düst dann mit der Kokosnuss ab. Das Foto ist vom Nick Hopgood. Gibt es in der Wikipedia. Guckt euch mal einen Film an zum Amphioctopus marginatus, das ist ganz lustig. Und der soll es sozusagen als Wappentier sein von MMH. Weil bei MMH geht es auch um Werkzeuge und er benutzt auch Werkzeuge. Und der Oktopus, der ist überhaupt so das Symboltier für alle MH-ähnliche E-Mail-Clients. Aber dazu später. Als erstes noch ganz kurz zu mir. Ich studiere in Ulm an der Uni Informatik. Und das habe ich ganz gut erwischt, denn Ulm hat die erste Unix-Installation in Europa an der Uni gehabt. Der Axel T. Schreiner, der Professor, der hat das Ganze gemacht. Und das ist auch der das Buch von Kearney und Ritchie, Programmieren in C, der das übersetzt hat. Also deutsche Version ist von ihm. Und sowas von dem Geist aus der Zeit, das gibt es da halt eben immer noch. Und das ist genau meine Welt. Also ich interessiere mich fürs frühe Unix, für die Unix-Philosophie, für alles, was da so aus der alten Zeit kommt. Falls jemand von euch selber Manpages schreibt oder vielleicht auch noch ein bisschen mehr mit NROF und TROF macht, kommt mal da auf mich zu, da bin ich genau der Richtige dafür. Ja, genug zu mir. Jetzt zu euch. Und zwar, wer von euch benutzt Kommandozeile hauptsächlich zur Arbeit am Computer? Also würde ich sagen, so 2/3 etwa. Sehr schön. Wer das noch nicht macht, der wird hier vielleicht ein bisschen eine fremde Welt kennenlernen. Aber auf jeden Fall reizvolle Welt. Ja, und wie sieht es bei E-Mail-Clients aus? Also es gibt ja so verschiedene Arten von Benutzerinterfaces. Da gibt es grafische GUIs, dann gibt es Text-User-Interfaces, also alles, was Kurses ist. Und es gibt Kommandozeile-Interfaces. Das wäre dann zum Beispiel das Kommando MV. Das wäre Kommandozeile-Interface. Wer von euch benutzt einen E-Mail-Client, der eine grafische Oberfläche hat? 90%. Wer benutzt ein Text-User-Interface, also MUT zum Beispiel? Nochmal 1/3. Das wird jetzt statistisch natürlich interessant. Und wer benutzt ein Kommandozeile-Interface? Niemand mehr. MMH ist ein Kommandozeile-Interface. Also ich darf selber strecken. Ja gut, und wie sieht es bei Dateimanager aus? Wer benutzt einen grafischen Dateimanager? Nautilus zum Beispiel oder Conqueror? Keiner? Einer. Wie sieht es da mit Text-User-Interfaces aus? Also Midnight Commander oder die Ecke? Ja, so ganz ein bisschen. Und wer macht so auf der Shell mit CP, MV? 90%. Ja, jetzt ist natürlich interessant. Also beim Dateia-Manager, da macht er das direkt auf der Kommandozeile-Interface, aber bei E-Mails nicht. Und MMH ist eben ein Ansatz, um für E-Mails eine ähnliche Schnittstelle zum Bieter, wie man eben mit den Core-Utils für Dateia hat. Also es gibt dann eben auch ein Kommando, um eine E-Mail zum Verschieben, ein Kommando, um eine E-Mail zum Löschen, um eine neue zum Erstellen. Also alles, was man so von den Core-Utils kennt für Dateia, genau das gleiche bietet MMH für E-Mails an. Und da möchte ich eben dafür begeistern. Ja, ich selber habe auch mal angefangen mit einem grafischen E-Mail-Client, Sylphid Claws. Bin dann ziemlich schnell zu MUT gekommen. MUT ist keine schlechte Wahl, wenn es um E-Mail geht. Also da kann man ja auch viel falsch machen. Aber das hat mir dann doch irgendwie noch nicht so ganz ausgereicht. Es hat mir konzeptionell noch nicht so gut gefallen, wie ich es gern gehabt hätte. Und es war halt dann doch bloß ein Kursesprogramm und halt nicht direkt auf der Kommandozeile. Dazu vielleicht mal ein Bild, wie das bei E-Mail aussieht. Also RFC 821, der definiert E-Mail, der E-Mail-Transfer. Und hier haben wir jetzt alles, was gestrichelt ist, ist eine Maschine. Also hier ein Rechner, hier ein Rechner, hier ein Rechner, da. Das hier oben könnt ihr euch als Server vorstellen. Da gibt es MTAs, Mail Transfer Agents oder Server, E-Mail-Server. Wem sagt das nichts? Okay, setze ich auch voraus. Hier unter haben wir einen Mail-User-Agent, mit dem arbeitet der Benutzer direkt, schickt seine Mail hier rauf, dann geht sie irgendwie durchs Internet, kommt hier beim Mail-Server vom Empfänger an, der holt sie dann hier, das ist ein Pull-Vorgang, mit irgendeinem Mail-Retrieval-Agent ab und liest sie dann mit seinem Mail-User-Agent. So in etwa sieht das E-Mail-Setup heutzutage aus. Das war früher ein bisschen anders, aber das ist nicht weiter wichtig. Damals hat es keine MSAs gegeben und keine MRAs. MSA, Mail Submission Agent, ist quasi einfach nur ein MTA, der ein bisschen weniger macht. Man kann jeden MTA auch als MSA verwenden. Gut, und populäre Beispiele hier wären eben halt Sendmail oder Postfix für ein MTA, Procmail für ein MDA, Fetchmail zum Beispiel für ein MRA. Ja, und der MUA, das ist das, was der Benutzer selber direkt verwendet. Das wäre dann zum Beispiel MUT. So war das mal. Das hat sich dann ein bisschen gewandelt. Da gibt es im MUT-Wiki gibt's einen Eintrag zu dem Thema, wie das mit MUT und dem MUA-Auftrag und so aussieht. Das habe ich ein bisschen zusammengekürzt und hier ist eben so der Hauptteil. Also MUT spricht SMTP. SMTP ist alles das, was hier die Pfeile sind. Das ist SMTP, das ist STP, also die E-Mail-Übertragung. Das ist jetzt hier einfach direkt aus dem MUT-Wiki. Okay. Richtig, genau. Spricht nicht SMTP. Aber, ja, es ändert sich eben. Also MUT ist größer geworden. Es hat mal hier angefangen, als hier was developed, with the concept of one task, one tool. Das ist die Unix-Philosophie, also jedes Programm soll eure Aufgabe übernehmen. Und so war das mal mit MUT. Die eine Aufgabe, die war hier eben MUA zum sein, oder hier. Und ja, so war jetzt mal separiert die einzelne Aufgabe. Und dann ist hier ein MAA eingebaut worden. Erstmal nur so basic, dann halt ein bisschen mehr. Und dann hat man gesagt, ja gut, jetzt haben wir das hier schon mit eingebaut, dann bauen wir eben das hier auch noch mit ein. Und dann ist SMTP dazugekommen. Ja, und hier Force of the Masses. So wollte dann irgendwie die Benutzer das halt eben auch in MUT drin haben. Und aus dem kleinen MUT, das hier mal früher nur das und das war, ist inzwischen unterstützt alles unterhalb der gestrichelten Linie. Das alles ist MUT. Wobei ich sagen muss, beim MDA bin ich mir nicht sicher, ob MUT, wenn das Mails abholt, die automatisch in Ordner sortieren kann. Aber vermutlich kann es das. Und deshalb wäre eine MDA-Funktionalität auch dabei. Das heißt, alles unterhalb der gestrichenen Linie übernimmt MUT und eben nicht mehr nur den einen Auftrag. Und die anderen E-Mail-Clients, die ihr kennt, Thunderbird und etc., machen das alle auch so. Also die übernehmen alle die verschiedene Aufgabe, die hier unter sind. Und das ist aus meiner Sicht eben ein schlechter Ansatz. Getreue Unix-Philosophie sollte ein Programm eben eine Aufgabe übernehmen und für andere Aufgaben kann man sich dann ja andere Spezialistenprogramme holen. Also, wenn ich hier ein MRA brauche, dann kann ich einfach Fetchmail verwenden oder Getmail oder was es da gibt. Da habe ich breite Auswahl und das brauche ich nicht selber einbaut haben in meinem MUA, in meinem E-Mail-Client, der zum Leser und zum Schreiber und zum Antworten auf E-Mails da ist. Der braucht eigentlich nicht die Funktionalität, E-Mails von entfernten Server abzuholen. Und das ist hier die Motivation für MMH, eben die Teile rauszumachen. Also MMH soll nur der MUA sein. Das bedeutet natürlich, man muss sich die anderen Programme dann eben separat dazu installieren. Also man braucht hier vielleicht, Postfix muss es nicht sein, aber könnte es sein. Man könnte sowas wie Nullmailer verwenden oder SSMTP, um Mails rauszuschicken. Und hier eben was und hier Procmail, um sie dann sortieren zu lassen. Und MMH übernimmt dann nur die Aufgabe, die für den MUA da ist. Der Vorteil, wenn man das so macht, ist, dass als Entwickler von MMH muss ich mich nicht damit auskennen, wie POP zum Beispiel, POP3 funktioniert, wie IMAP funktioniert. Ich muss mich nicht mit SMTP auseinandersetzen. Ich muss mich nicht mit Netzwerktransfer auseinandersetzen. Alles das geht mir überhaupt gar nichts an und ich kann mich einfach konzentrieren auf die eine Aufgabe, nämlich ein Mail-User-Agent zum Entwickler. Und die anderen Belange, die gehen mir nichts an. Genauso kann sich Procmail, muss ich einfach nicht mit Netzwerktransfer auseinandersetzen, weil Procmail muss nur Mails sortieren können. Und so hat eben jeder Agent hat sein eigenes Themenfeld. Das heißt, ich muss da kein Spezialist sein, wenn ich das entwickeln will. Und zum anderen auch, ich muss den ganzen Code nicht schreiben. Das heißt, ich kann einfach Code einsparen in dem MMH-Projekt. Zu Code gibt es hier von Dijkstra eine Anmerkung, wie man das mit Code sehen sollte. Also Code sollte nicht gesehen werden als Code, der produziert worden ist, sondern als Code, der ausgegeben worden ist. Jeder Zeile Code, die man schreibt, ist, bedeutet erstmal, dass man die zukünftig maintainen muss, dass es da Bugs drin hat. Code, der vorhanden ist, bedeutet mehr Arbeit. Natürlich bietet er auch Funktionalität und deshalb schreibt man ja den Code. Aber wenn es die gleiche Funktionalität auf anderem Weg gibt, ist eigentlich schlecht, den Code selber zum Schreiben. Was man sich also selber sparen kann, man spart sich quasi Kosten, Entwicklungskosten, wenn man Code nicht selber schreibt. Und statt jetzt den externen Code über Bibliotheken zum holen, kann man sich den eben auch über externe Programme holen. Und gerade ein Thema E-Mail, wo es die E-Mail-Agents gibt, die Aufteilung, die ist schon in der RFC so vorgeschlagen, kann man die einfach nutzen und muss nicht alles selber einbauen. Die übliche Code-Entwicklung in einem Projekt ist so schön ansteigend. Am Anfang meistens stärker und dann flacht es ein bisschen ab, aber einfach grundsätzlich ansteigend. Das kann man sich dann selber angucken. Da gibt es die Website olo.net. Da kann man sich einfach freie Softwareprojekte angucken und gucken, wie da so der Code gewachsen ist. Also im Normalfall wächst er. Ich habe bei meiner Arbeit an MMH, bin ich bei einer existierende Projekt habe ich gestartet, heißt NMH und habe das eben umbaut, so nach meinen Vorstellungen. Also ich habe das entfernt, was hier nicht zum MUA gehört. NMH macht sowas auch und macht sowas auch, das ist bei mir weg. Und deshalb ist meine Code-Entwicklung dann auch entsprechend. So. Hier, das ist 1999. Man kann das jetzt nicht so genau vergleichen. Das hier ist letzter Herbst, da habe ich angefangen. Das ist jetzt vor kurzem. Das hier sind aber einige Jahre halt. Die Häufigkeit der Commits sind eben nicht gleichmäßig verteilt. Aber hier sieht man noch die ansteigende Linie. Da ist schon auch mal was weggekommen. Und hier habe ich angefangen und ich finde, das ist jetzt hier gesunde Code-Entwicklung. Und ich bin jetzt hier bei ein bisschen mehr als 27.000 Codezeilen etwa. So, ich sage das immer wieder gern zum Verständnis, was sind 27.000 Codezeilen. 2.000 Codezeilen, das ist was man, also C-Code hier. 2.000 Codezeilen, das ist was, das liest man sich an einem Samstagvormittag durch und guckt dann am Samstagnachmittag ein bisschen tiefer rein und am Sonntagmorgen, da programmiert man dann drin und am Sonntagabend hat man dann so eine Vorstellung, wie der Code in etwa so funktioniert und kann da drin schaffen, also euer Wochenende. 10.000 Codezeiler ist fünfmal mehr, da würde ich sagen, brauchen wir etwa einen Monat, bis man so drin ist im Code, bis man da mal den Großteil versteht und so. Hier jetzt, hier oben war jetzt 50.000 Codezeiler. Das wächst halt exponentiell, die Zeit, die man braucht, um das zum Verstanden, um da drin wirklich schaffen zu können. Und deshalb eben auch mein Bestreber, Code zum Reduzieren. Natürlich möglichst mit, ohne dass ich viel Funktionalität entferne. Und wenn ich jetzt eben hier so einen Sprung drin habe, dann ist einer von den Sprüngen, sind 3000 Zeiler Code, der in dem Projekt war, aber gar nicht mehr kompiliert worden ist. Der war bloß nur aus archivarischen Gründen da drin. Das irritiert natürlich jemand, der neu ins Projekt kommt, natürlich trotzdem. Also da liest man sich das dann durch und denkt, ah ja, toll und so. Und irgendwann stellt man fest, das wird dann gar nicht kompiliert. Und das hier ist dann halt irgendwo komplette Unterstützung für POP und SMTP, das ich eben über externe Programme nutze. Ja. Jetzt wisst ihr bloß noch überhaupt gar nicht, was eigentlich MMH so wirklich ist. Also es ist ein E-Mail-Client, der ziemlich alt ist, der basiert auf NMH, das wiederum auf MH basiert und MH ist der Nachfolger von MS und dann sind wir in den 70er Jahren. MS ist in der RAND Corporation das Mail System, großes monolithisches Ding. Ganz in der früheren Zeit von Unix, in der früheren Zeit von E-Mail und das ist ersetzt worden durch MH, das steht für Mail Handler. Und da sollte eben das monolithische Programm durch ein modulares Programm ersetzt werden. Das Ganze hat angefangen als ein Konzeptpaper, nur mal so der Vorschlag, man könnte das Ganze so machen. Und das ist aber erstmal auf Eis gelegt worden und erst ein Jahr später dann tatsächlich implementiert worden. Weil man hat immer gesagt, ja, das funktioniert ja überhaupt gar nicht, wie soll denn das modular klappen und das sei viel zu langsam und so. Und dann hat man mal einen Prototyp implementiert und dann feststellt, es geht ja doch. Also das, man merkt das immer wieder, dass ein Prototyp einfach wichtig ist. Ein Prototyp mal um zum Sehen, wie es ist, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie sich das verhält. Ja, und so hat es dann angefangen, ist dann bei RAND eben weiterentwickelt worden und dann von der University of California in Irvine ist es dann übernommen worden und da von Studenten weiterpflegt worden in den 80er Jahren. Ja, und die haben dann fleißig entwickelt, Code dazu packt, dann ist MIME aufgekommen, also Anhänge in E-Mails, alles was nicht Text ist, das da irgendwie standardisiert verpackt zum können. Irgendwelche andere Charsets als nur reines ASCII. Und dann sind wir schon in den 90er Jahren und da ist MH, das eben an der Uni in Kalifornien entwickelt worden ist, ist dann ersetzt worden durch NMH, New Mail Handler, der dann frei im Internet weiterentwickelt worden ist von der Community. Und es war dann nicht mehr so fokussiert auf die Uni, sondern es waren halt einfach Freiwillige, die das weiterhin gemacht haben. Ja, und da sind wir eben jetzt, NMH, da baue ich auf und ich habe jetzt eben Änderungen an NMH gemacht. Die Geschichte, wie das da genau bei mir gelaufen ist, mein Kontakt zu NMH und wieso ich da jetzt Forke oder experimentelle Version entwickle, wie man das auch immer sagen will, das habe ich im Chaos-Seminar beim CCC Ulm, habe ich das dieses Jahr im April ein bisschen ausführlicher erklärt. Da reicht jetzt die Zeit nicht. Es ist auf jeden Fall so, dass es NMH weiterhin gibt und dass ich separat dazu eine experimentelle Version entwickle, wo ich eben mit grundlegenden Sachen breche. Die bei NMH haben weiterhin MSA dabei, die haben weiterhin MRA dabei, die haben weiterhin MDA dabei. Das gibt es bei mir nicht mehr. Ich habe auch einiges an Funktionalität rausgemacht, in kleinerer Form. Und zwar gibt es historisch bedingt über die Jahrzehnte hat sich doch einiges angesammelt im Code. Das so Sache, die hat mal jemand braucht und dann hat er es neu programmiert und dann hat es nie mehr jemand rausgemacht. Und so hat sich das halt angesammelt und das Projekt ist auch immer von der Gruppe von Peers, von Gleichberechtigten betreut worden. Also da hat ist niemand gekommen und hat gesagt, ah, das fliegt jetzt alles mal raus. Sondern jeder hat halt immer gedacht, ach, irgendjemand nutzt es noch, da, mit dem will ich lieber mal nicht in Quere kommen. Ja, und dann gibt es halt so Sachen. Wie der Commit von mir, habe ich jetzt 2012 gemacht. Und was hier rausfliegt, ist hier die Funktion, die das checkt, ob das Terminal, auf dem wir uns befinden, der Hardcopy-Terminal ist. Jetzt lacht ihr vielleicht nicht, weil ihr einfach nicht wisst, was ein Hardcopy-Terminal ist. Ein Hardcopy-Terminal ist sowas, da hat man Tastatur und Drucker. Und man schreibt auf der Tastatur und man hat keinen Bildschirm, sondern alle Ausgabe kommt auf den Drucker. Das hat man damals in den 70er Jahren gehabt und seit Mitte der 80er Jahre gibt es sowas quasi nicht mehr. Das war im Code von 2012, war das drin. Überprüfung, ob das Terminal, an dem wir sind, ein Hardcopy-Terminal ist. Und das Einzige, was das gemacht hat, war hier die Überprüfung. Wenn man nämlich, also nur wenn wir nicht in einem Hardcopy-Terminal sind, dann aktivieren wir einen Pager. Ein Pager ist sowas, dass man wie less und more, dass man über die Ausgabe seitenweise durchblättern kann. Aber sowas brauchen wir auf dem Hardcopy-Terminal nicht, weil da kommt ja alles raus. Das ist das Einzige, für das der Code da drin war. Also ich meine, da kann man jetzt sagen, das war das jetzt hier 20, 30 Zeilen, aber das hat einfach nichts mehr da drin zum Suchen, meiner Meinung nach. Es gibt einfach keine Hardcopy-Terminals mehr und selbst wenn, dann kann der Benutzer immer noch sagen, mein Pager ist cat und dann hat er genau das, was er eigentlich will, dass eben nicht gepaged wird. Ja, also das ist üblich, sowas zum Finden und es findet sich ja überall im Code Programmierstile aus verschiedenen Jahrzehnten. Also C vor ANSI C und sowas, das, also es gibt da alles Mögliche und ich habe einfach aufgeräumt. Es ist raus, was nicht mehr zeitgemäß ist oder es ist angepasst. Genau. Und auch die Flexibilität, die es da gibt, eben um lauter so kleine Sachen nochmal zum Aktivieren und so, habe ich reduziert. Vielleicht sollte ich erst kurz erzählen. In der Zeit, wo sie da das an der Uni entwickelt haben, da gibt es ein Paper von den Hauptentwicklern Marshall T. Rose und John L. Romain und die beschreiben eben MH, was sie gemacht haben, was es gibt und so. Und schon damals stellen sie fest, dass Creeping Featurism, also dass langsam immer mehr Code wird, dass das sich ansammelt, dass das ein großes Problem ist von MH. Und dazu hier das Stück, das ist das Paper. Und die schreibt halt, hier erklärt er zuerst mal, was ist Creeping Futurism. Und dann sagt sie, dass da halt über Jahre lang mehrere Entwickler immer wieder was ein bisschen dazu gemacht haben. Und inzwischen leidet MH eben stark darunter, dass da so viele Features sich angesammelt haben, die alle bloß ganz wenig Funktionalität dazu bringen, aber in der Masse halt ein riesiger Bloat sind, den man da mitschleppt. Und das Send-Kommando hat hier 25 Switches und eine 9 versteckte. Das ist bei mir jetzt ein bisschen weniger. Ich habe da aufgeräumt und da sieht man es jetzt hier. Das sind die Switches. Und zwar haben wir hier 8 Stück, wobei einer, der hier mit Minus davor, einer versteckt ist. Also 7 und ein versteckter Switch. Die hat 25 und 9 versteckte. Das liegt daran, dass, weil kein Entwickler wollte irgendwie was machen, was jemand anders, ein anderer Entwickler vielleicht stören könnte, wegen dem sind alle neuen Features, die man dazu packt hat, sind erstmal per Default deaktiviert gewesen. Und die hat man dann alle über Switches und so wieder aktiviert. Dass es so viele Switches gibt, ist nicht ganz so schlimm, weil die kann man einfach als Default-Switches ablegen. Also man kann in seiner Konfiguration sagen, immer wenn ich das Kommando Send aufrufe, dann nimm immer den Switch und immer den. Aber das, wenn man eine neue Installation hat, dann muss man quasi erstmal seine komplette Konfiguration aufbauen, um alle die Features zum Aktivieren, die in den letzten Jahrzehnten dazukommen sind. Weil es ist halt alles standardmäßig deaktiviert. Das ist auch so was, an dem ich jetzt eben gearbeitet habe, dass ich einfach Sachen aktiviert habe, die man heutzutage haben will. Also ein Attachment-System, dass du einfach sagen kannst, häng die Datei an die E-Mail an. Gab es damals so nicht. Also wenn du NMH jetzt installierst, dann ist das nicht der Fall. Sondern du musst erstmal das aktivieren, dass du das machen kannst. Und sonst musst du halt Handarbeit machen. Genau, bei mir ist das alles aktiviert und deshalb gibt es eben hier deutlich weniger Switches. Und es gibt auch so ein paar Sondersachen nicht mehr, also irgendwelche abgefahrenen Sachen, die halt eben auch nochmal ein Switch sind, ist rausgeflogen. Deshalb ist eben, wo war's? Deshalb ist meine Codeentwicklung eben hier so. Da fliegt einfach, es fliegt halt alles raus, was ich kennenlerne und feststelle, dass es nicht so passt. Ja, und jetzt habe ich doch wieder alles bloß übers Projekt erzählt und immer noch nicht gesagt, wie eigentlich MMH direkt funktioniert. Ich denke, ich zeige euch das einfach mal konkret am Beispiel. Was man grundsätzlich wissen muss, MMH ist ein Toolchest, also sowas wie Core Utils, besteht aus Einzelprogrammen, die alle eine einzelne Aufgabe übernehmen. Das Ganze, dass die Programme irgendwie gemeinsames Wissen haben, dafür muss ein Kontext vorhanden sein. Also es gibt ein aktueller E-Mail-Folder, in dem man sich befindet. Das ist sowas wie in Unix in der Shell eben das aktuelle Arbeitsverzeichnis. In der Shell, das Arbeitsverzeichnis, das wird vom Kernel eben für einen Prozess maintained. Bei MMH macht das der Kernel nicht, sondern das muss eben manuell gemacht werden von den Tools über den Kontext. Da ist sowas gespeichert. Und dann arbeitet die ganze Tools auf der Databasis, also auf dem E-Mail-Storage, der eben ein spezielles Format hat. Und das Format heißt MH, weil es halt eben das Format von der Software ist. MH ist der Vorläufer von MailDir. Es ist also so ähnlich aufgebaut. Es gibt hierarchische Strukturen, man kann Ordner anlegen und jede E-Mail ist in einer Datei. Gut. Dann der Desager. Fangen wir einfach mal an. Auf dem Rechner ist kein MH oder MMH installiert. Das installieren wir jetzt mal. Und dann würde das hier so einfach mal klonen. Ich klone das nicht so, weil das Netz ist furchtbar lahm. Es gibt bisher noch keine Website dafür. Es ist auch noch nicht veröffentlicht, aber man hat eben Zugriff aufs Repository. Ich bin gerade mitten in meiner Masterarbeit zu dem Thema und ich komme gerade einfach nicht dazu. Also in der nächsten Woche, Monate, spätestens in 2 Monaten ist das Ganze öffentlich. Ich klone jetzt hier einfach mal lokal. Und wo klone ich das denn da? Hierher. Okay, sieht dann in etwa so aus. Nachdem ich weiß, was ich machen muss, muss ich nicht in Install-Datei lesen. Als erstes Mal muss man sich das Autoconf-Zeugs irgendwie neu generieren. Dazu gibt es ein Skript, das das macht. Wer weiß, wie man die Warnings hier abschaltet, kann mir das sagen. Mir juckt das eigentlich momentan gerade ziemlich wenig. Mir konfiguriert alles mit Standardpfade. Standardpfade ist User Local MMH. Da installieren wir das neu. Ah, genau, hier schreibt das raus. Hier installiert er her. Das Verzeichnis gibt es bei mir schon mit Schreibrechte für meinen Benutzer, was ganz praktisch ist zum Testen. Das heißt, ich muss nicht als Root-Installierer, kann immer den Standardpfad verwenden. Und baue das erstmal. Das brauche ein bisschen, weil der Rechner nicht ganz so schnell ist. Das Datum hier oben, das wird beim Release wird das gesetzt. Also man setzt eben, von wann das Release ist. Und da es noch kein Release von MMH gibt, deshalb ist das halt eben noch auf dem letzten Release von NMH. Und wir installieren das und gut. Dann gucken wir uns das mal an. Also wir haben hier das Bin-Verzeichnis und hier sind jetzt die ganzen Tools drin von MMH. Das sind die Tools, die alle dabei sind. Da gibt es zum Beispiel Comp für Compose, neue Nachricht zum Erstellen. Ali für Aliases. Folder, da kann man irgendwelche Sachen im aktuellen Mailfolder ändern oder der Ordner wechseln, quasi wie CD-Kommando. Next, um nächster Mail anzugucken. Pick, um irgendwelche Mails auszusuchen. Das ist dann sowas ähnliches wie Find für Datei. Refile, das ist das gleiche wie MV. RMM wie RM. Scan, das ist sowas wie LS. Da kann ich einfach alle Mails von einem Ordner auflisten lassen. Show, um eine Mail anzeigen zu lassen und so weiter. Es gibt Konfiguration und es gibt Manpages. Okay, wie fangen wir an? Wir rufen einfach mal das Tool MMH auf. Das wird wahrscheinlich nicht ganz schlecht sein. Und dann ist das quasi sowas wie ein Wizard. Der sagt mir einfach, hier ist MH und da muss hier ein Konfigurationsverzeichnis angelegt werden. Das hat er für mich gemacht. Und wo will ich denn meine Mails ablegen? Und da nehmen wir uns mal das Verzeichnis und damit ist MMH brauchbar. So, ich kann jetzt sagen, wo bin ich? Folder in der Inbox, hat keine Messages. Und wenn ich Scan sage, also ich bin in der Inbox, dann scannt er auch die Inbox, dann sagt er, es gibt da eben nichts drin. Gut, sollte mir vielleicht eine Mail schreiben, dann nehmen wir mal den Bob. Der Bob schreibt mir eine Mail und sagt der, zwar sagt der Mail Mailo, Subject, hallo, und dann sagt er, okay, gut, und damit habe ich jetzt eine Mail. Die Mail, die hole ich mir. die ist hier noch nicht da, sondern die ist jetzt halt im System Mail Drop und da war Mail, Mailo. Und die hole ich mir mit Ink ab. Ink für Incorporate. Und dann sagt er, hier ist eine Mail gekommen, das Datum vom Bob und mit dem Betreff. Und das ist die Mail Nummer 1. Das Plus heißt die aktuelle Mail. Können wir mal gucken. Scan. Kommt genau nochmal so ein Listing vom aktuellen Ordner. Vielleicht lassen wir uns hier noch vom Jake auch noch eine Mail schicken. Ein bisschen schneller macht man das so. So. Das ist jetzt eine Mail, da steht bloß Datum drin. Man sagt wieder Ink. Und er sagt, er hat hier eine Mail geholt. Die ist jetzt die Mail Nummer 2. Und mit Scan habe ich sie hier wieder. Okay, und dann gucken wir uns mal die Mail Nummer 1 zum Beispiel an. Und dann listet er sie mir halt eben auf mit irgendwelchen Header und hier unter der Text. Das Ganze ist konfigurierbar. Sie kann mir sagen, welche Header will ich und welche will ich ignorieren, wo will ich zusätzliche Header haben, die ich nicht definiert habe. Die Einrückung kann ich sagen, oder wie soll das Ganze formatiert sein, ist alles frei definierbar über Konfigurationsdateien, die ziemlich mächtig sind. Da gibt es die Manpage immer Format. Und da gibt es hier alles Mögliche an krasse Funktionen, die man alle hier so irgendwie aktiviert und so. Also wirklich krasses Zeugs. Also da bin ich manchmal doch auch eher am Nachlesen, was da alles möglich ist. Ja gut, schreibe ich vielleicht selber mal eine Mail an den Bob. Komp. Es gibt so ein paar Ordner, wie zum Beispiel die Inbox, die wird automatisch angelegt, ein Drafts-Ordner, ein Trash-Folder und sowas, die muss man halt mal anlegen, wenn man das frisch installiert. Ja, und da MMH eben von Nutzer ist, die Ahnung von E-Mail hat, ist jetzt hier die Standardeinstellung, dass man einfach die E-Mail direkt anzeigt kriegt und man kann jetzt hier Header direkt bearbeiten oder der Body. Und die Linie, die hier nur aus Minuszeichen besteht, das ist dann, die wird nachher wegmachen, das ist dann die Leerzeile, die der Header vom Body dran. Ja, ich schicke es an Bob und sage, weiß ich, GPN. Und dann sage ich, okay, und so kann ich es in Notes schicken. Der FCC-Header heißt, mach eine Kopie in den Ordner send. Immer wenn irgendwas mit einem Pluszeichen anfängt, dann ist das Ordnerbezeichnung. Ja, und dann kommt hier so ein What Now-Prompt und da kann ich jetzt irgendwelche Sachen machen zusätzlich. Also ich kann zum Beispiel hier Datei attachen oder ich kann mir auflisten lassen, was attached ist. Oder ich kann eben die Mail, das Draft, kann ich abspeichern. Ich kann es mir nochmal anzeigen lassen. Und lauter so Zeugs. Und dann sage ich irgendwann S für Send. Und dann ist er draußen. So, und der Bob hat jetzt die Mail gekriegt. Ich rufe hier das Kommando Send auf. Send macht dann die Umwandlung zu MIME zum Beispiel. Und so Nachbearbeitungen. Übergibt es dann S-Post. S-Post ist wieder ein Programm, das hier dabei ist, das nochmal irgendwas mit Adresse und so Zeugs macht und das übergibt es dann an Sendmail. User S bin Sendmail. Das wird einfach vorausgesetzt, dass es das gibt oder halt, man kann das dann umkonfigurieren an irgendein anderes Programm. Es wird quasi so ein Sendmail-Interface vorausgesetzt, das ist die Schnittstelle dann hier vom MUA, von MMH zu MSA, das wäre dann quasi Sendmail oder SSMTP. Genau, an der Schnittstelle. Ja, und jetzt hat er mir hier die Mails. Ah, hier hat der Bob mir schon geschrieben, vielleicht antworten wir ihm mal. Und da sage ich jetzt hier REPL für Reply. Und kriegt dann eben hier sei E-Mail hier zitiert und kann jetzt hier sagen, was sie. Und schickt das dann aus. Was hier oben drin ist, wie das aussieht und so, das ist alles konfigurierbar über so Formatdateien. Also es lässt sich da sehr viel automatisieren und konfigurieren, Das ist da äußerst flexibel, was man da machen lässt, was sich da machen lässt. So mit Form Letters oder Form, also Antworten, die zum Teil vorgefertigt sind. Und so. Ja, und hier kann ich mit LI für List, kann ich mir die Mail, die ich gerade verfasst habe, anzeigen lassen. Oder mit DI für Display, kann ich mir auch nochmal die Mail anzeigen lassen, auf die ich antworte. Das kann ich alles in der What Now Shell. Die What Now Shell ist auch die einzige Stelle in MMH, wo ich in der Shell gefangen bin. Sonst arbeite ich immer in meiner Unix Shell. Wenn ich da Bash habe, dann habe ich alle Features zu Bash. Wenn ich eine Z-Shell habe, habe ich alle Features zur Z-Shell. Da habe ich jeweils die komplette Funktionalität. Ich kann durch AWK-Piper, um irgendwelche Ausgaben auf zum Bereiter oder was auch immer. An der Stelle, das ist die einzige Stelle, wo ich die Flexibilität nicht habe. Wobei ich die What Now Shell auch abstellen kann und sagen kann, wenn ich irgendwie ein Draft neu erstellt habe, dann gehe ich sofort wieder raus in Shell und dann kann ich es auch manuell mit dem Kommando send über dann aus der Shell wieder direkt senden. Also die Möglichkeit, da habe ich, ich brauche die Shell hier nicht, die What Now Shell, aber sie ist halt praktisch. Sie ist praktischer, weil ich eben Sachen vordefiniert habe, aber es wäre auch alles ohne das möglich. Und dann bin ich halt an keiner Stelle eingesperrt. In irgendwelcher Weise, sondern ich habe immer voller Funktionalität und Flexibilität. Ja, und raus damit. Gehen wir vielleicht mal noch zum Bob. Der sagt jetzt hier Scan. Ah ja, das ist vielleicht gut zum Erwähnen. Die Tools sind nicht im Standardpfad installiert. Das ist ja Absicht, weil eben so viele Programme installiert werden. Das ist eigentlich schon immer so bei MH, dass man eben das dann in seinem Pfad abändern muss. Man muss dann eben hier User Local MMH Binder zufügen oder eben den Pfad ändern. So, und jetzt kennt er Scan und er sagt, MMH ist nicht installiert. MMH, okay, der macht das auch so. Und jetzt hat er noch keine. Er ruft Inc. auf, hat zwei neue Nachrichten und kann dann direkt hier sagen, schau, hat jetzt hier die eine und mit Next kriegt er dann nächster Message. Und jetzt sind wir halt am Ende. Es gibt noch sowas wie Show F für Show First und dann kriege ich eben direkt die erste Message. Oder man kann sich irgendwelche Nachrichten gruppieren und die dann gruppiert anzeigen lassen oder alle auswählen, die irgendeinem Kriterium entsprechen, die dann in der Gruppe zusammenfügen und was auch immer. Also da gibt's alles, was man sich da so vorstellen kann. So, jetzt zum Schluss ein Beispiel, wie man Sachen automatisieren kann. Und zwar gibt es da ein wunderbares Protokoll, ein wunderbarer RFC, RFC 999. Allerdings, wenn man da jetzt nachguckt, der ist inzwischen ein anderer. Also die erste Version vom RFC 999 vom November 1980. Das ist nämlich von Ron Natalie das Letterbomb Transfer Protocol. Äußerst nutzvoll. Also man kann also quasi nicht ohne. Es ist ein bisschen schade, dass es den RFC jetzt nicht mehr gibt. Manchmal, da muss man einfach so richtig draufhauen. Und das Protokoll, das äußerst simpel ist, das hilft einem da dabei. Es ist ja gar nicht umfangreich, also Introduction und hier hört es auf. Okay, dann implementieren wir das mal. So, als erstes brauchen wir hier irgendwie die Bomb. Und zwar speichern wir die mal. Moment. Jetzt. Okay. Die Bomb haben wir. Und in der Ordner von meiner Konfiguration. Da gibt es hier Profile, da sind irgendwelche Einstellungen drin und der Kontext, da ist zum Beispiel der Current Folder drin. Und ich will jetzt für Antworten ein vorgefertigtes Template anlegen. Dazu kopiere ich mir das Standard-Template. REPL-Comps für Reply-Components kopiere ich hierher. Und wir nennen das um in BOMB-Comps. So, hier sieht man jetzt so Formatcode. Muss man einfach nicht verstanden. Das ist in Kommentare. Und alles, was mit dem Prozent anfängt, das sind irgendwelche Anforderungen. Und hier sieht man irgendwie, wenn Subject Header hat, dann mach doch bitte das und das. Das nehmen wir mal. Genau. Wir wollen ja vorgefertigter Text haben. Wir wollen an der Stelle einfach die Bombe dran haben. So, wunderbar. Den Backslash müssen wir escapen. Das heißt, wenn wir eine neue Nachricht erstellen, dann nimmt er das ja als Vorlage und das heißt, er hat schon mal Standardtext drin, nämlich die Bombe. Gut. Und jetzt müssen wir noch sagen, wenn mir jetzt antwortet, dann nimm doch bitte die Vorlage und öffne uns keinen Editor, weil wir möchten das Ganze nicht verändern, sondern wir möchten es einfach so rausschicken. Und das könnten wir jetzt immer über Switches machen. Dann sage ich REPL und dann sage ich form bombcoms und dann sage ich Editor, der leere String, also kein Editor. Und dann sage ich what now, also statt der what now shell, er soll mich nicht mehr fragen, ob ich es jetzt senden will oder ob ich noch einen Anhang mehr machen soll, sondern er soll es einfach raussenden. Und überhaupt, er soll den Text nicht zitieren, sondern ich will kein Zitat vom Originaltext haben. Jetzt könnt ihr das so abschicken und dann macht er genau das Richtige. Aber es wäre natürlich blöd, das jedes Mal zum Tippen. Wegen dem legen wir uns ein Alias für das REPL-Programm an. Man sagt, wir machen halt einen symbolischen Link, user local mmh bin, REPL. Das bei uns hier, bei mir in der Pfad, das Ganze. Tja. Hätte ich besser aufräumen sollen. Okay, ich habe jetzt Bomb angelegt und das ist ein Link einfach auf das REPL-Programm. Wenn ich das jetzt aufrufe, kann ich aber andere Default-Werte hinterlegen. Und zwar in meinem Profile kann ich hier jederzeit irgendwie sagen, das Send-Kommando gibt ihm immer den Switch verbose oder sowas. Und jedes Mal, wenn ich Send aufrufe, dann macht er das. Was ich jetzt hier will, wenn er das Kommando bomb aufruft, also wenn ich Bomb aufrufe, wird eigentlich nur REPL aufgerufen, aber halt unter dem Namen Bomb. Dann mach mir bitte immer dazu Form BombComps und bitte Editor keiner und what now schickst direkt raus und no filter. Ich will kein Quote vom Originaltext. So. Vielleicht sollte ich das No-Filter mal in No-Quote oder sowas umbenennen. Naja gut, auf jeden Fall, wenn die Bomb aufruft, dann macht der REPL mit den Switches. Und dann sehen wir jetzt hier irgendwie, der Jake schreibt mir nochmal eine Mail. Es schreibt hier nahe, du Depp. Okay. Die hat er mir jetzt geschickt. Ich sage hier Ink. Show. Ah, sowas Blödes hier. Und was er jetzt zurückkriegt, also jetzt, wenn die hier das äußerst nützliche Letterbomb Transfer Protokoll an und sage jetzt hier Bomb von der aktuellen Current Message. Und was er jetzt gemacht hat, ist, eine Antwort zum Verfasser. Mit der Vorlage Bomb kommt's. Also ober die Header und so automatisch ausgefüllt, unter die Bombe als Text. Er öffnet keinen Editor, weil ich will meine Mail, die ich rausschicke, nicht mehr bearbeiten. Er fragt mich nicht mehr, was ich sonst noch machen will, sondern schickt sie direkt raus. Und wenn wir jetzt hier den Jake nehmen und der sagt Mail, also das ist jetzt hier Mail X, er hat eine Mail von mir gekriegt, Reply auf seine Mail to Deb und voilà, er hat eine Mail mit der tolle Letterbomb von mir gekriegt. Also einfach quasi eine vorgefertigte Mail rausgeschickt, ohne dass sie irgendeinen Mehraufwand haben. Sowas lässt sich natürlich einfach einrichten. Das ist jetzt hier ein Spaßbeispiel, aber für irgendwelche Forwards, die man immer wieder hat, oder für standardisierte Antworten oder was auch immer, lässt sich ohne Probleme einrichten, so automatisiert. Oder sagen wir mal, für neue User-Accounts, um das Passwort zurückzusetzen oder was auch immer, man könnte ja ein Shell-Skript anlegen, das eben die entsprechende Befehle ausführt und dann eben direkt mit MMH dann eine Antwort verfasst, die eben Teile von der ursprünglichen Mail beinhaltet, plus generierte Antworten, plus generierte Inhalte und das Ganze noch in den richtigen Ordner verschiebt und was auch immer. Also zum Automatisierer sind da wirklich keine Grenzen gesetzt. Ja, so viel als Einführung in MMH. Ich bin momentan noch mit da drin. In einem Monat etwa werde ich meine Masterarbeit abgeben. Die gibt es auf meiner Website. Vielleicht sollte ich das hier mal. Da gibt es sie dann unter Docs zum Finder. Natürlich frei zugänglich. Der Quellcode zu dem Ganzen, eben hier in. Hier zum Finder. Relevante Mailingliste zum Leser ist die. Das ist die Mailingliste von NMH. Die sind momentan auch plötzlich wieder aktiv geworden. Nach jahrelang, wo halt so ein paar Commits dann im Jahr waren, ein paar Mails. Nachdem ich im Dezember dann ankündigt habe, dass ich da an was schaffe und so, ist plötzlich losgegangen bei denen. Die haben irgendwie in den letzten 5 Jahren, haben sie glaube ich 2 Releases gemacht, wenn überhaupt. Und seit Dezember ist jetzt glaube ich schon das dritte Release da von NMH. Es wird da leider ziemlich viel Arbeit auch doppelt gemacht. Das ist ein bisschen schlecht, dass das so ist. Aber es läuft halt nicht immer alles so glatt in der freien Software. Ja gut, wenn ihr Interesse habt, meldet euch bei mir. Wenn ihr Masterarbeit Korrekturleser wollt, ich bin immer interessiert, schickt mir einfach eine E-Mail. Und sonst, wenn es irgendwas gibt zu Unix-Philosophie, zu TROF oder zum früher Unix oder so, sprecht mich an. Ich bin jetzt auch noch eine Zeit lang da draußen. Ja, und dann danke, dass ihr da wartet.